Liebe, die macht es in unserem Leben, Herr, die uns wirklich trägt, die uns Kraft gibt, Herr. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier sein können, Vater, weil du uns geliebt hast, herausgeliebt hast. Danke, Herr. Und ich bitte dich nun um dein Segen, dass dein Wort in unser Herzen spricht und dass wir mit deinem Wort etwas anfangen können, dass dein Wort nicht einfach jetzt von mir eine leere Predigt sein wird, Vater, oder vielleicht sogar eine schöne Predigt, sondern Gott, dass jeder spürt, dass dein Wort gesprochen wird und dass dein Wort durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben, in unser aller Herzen, Herr, wirklich praktisch wirksam wird. Herr, darum möchte ich dich nun bitten von ganzem Herzen. Amen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein frohes, schönes, gesundes, glückliches, erfolgreiches, neues Jahr 2011. Dass es dir sehr gut ergehen möge und ich wünsche dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Bevor ich anfange, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, nächsten Sonntag werden wir hier keinen Gottesdienst haben. Nächster Sonntag haben wir den Abschlussgottesdienst von unserer internationalen Gebetswoche, die auch hier in Lübeck stattfindet. Und zwar nächsten Sonntag haben wir Gottesdienst in der Friedenskirche, Gustav-Radbruch-Platz. Ihr wisst alle Bescheid, 10 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dann dort auch im Gottesdienst seid. Die internationale Gebetswoche geht von Montag bis Samstag, beziehungsweise einschließlich den Gottesdienst. Sie heißt gemeinsam beten und dienen und sie fängt an am Montag, morgen Abend hier um 19.30 Uhr. Da werden dann einige Christen aus Lübeck auch zu uns kommen und wir wollen dann einfach gemeinsam beten. Wir werden ein kurzes Thema, etwas darüber hören und dann wollen wir gemeinsam beten. Und ich möchte euch so von ganzem Herzen bitten, als Saarländer kommt. Ja? Es sieht ganz doof aus, wenn jetzt nur die Sarah, unser Lobpreisteam da vorne ist und 1, 2, 3 Leute von uns hier sind, ja. Seid möglichst zahlreich da, okay? Zeigt, dass ihr Saarländer seid, okay? Ja? Schön. Freue ich mich. Ihr könnt euch so ein Heftchen von dort vorne nochmal mitnehmen und dann haben wir nochmal den Wochenplan von der Gebetswoche. Da steht dann immer drauf, wo ihr auch unter der Woche hingehen könnt, okay? Jeden Abend, teilweise sogar mit Frühstück, Frühgebet, in der Ekklesiergemeinde, ist gar kein Frühstück dabei. Ach, Gebetsfrühstück für die Frauen in der Heilsarmee. Halleluja, nicht für die Männer. Wir sind wieder benachteiligt. Doch, Gebetsfrühstück für die Männer in der Heilsarmee. Sie haben auch an uns gedacht, am Samstag. Also, ihr Lieben, nehmt euch bitte so einen Zettel mit. Würde ich mich sehr darüber freuen. So. Dann möchte ich mal zum Wort kommen. Ihr dürft mir nach der Predigt eine Frage stellen. Ich möchte euch bitten, dass ihr mir eine Frage stellt. Ich möchte gerne von euch die Frage hören. Erinnert mich bitte dran. Also ihr müsst mir wirklich diese Frage stellen, ja? Bitte. Und zwar die Frage ist, Hami, was hat denn dein Predigttitel nun für eine Bedeutung? Der Predigttitel ist, sei keine Gurke. Okay? Sei keine Gurke. Also ich möchte gerne von euch, erinnert mich bitte dran, sonst vergesse ich das vielleicht sogar. Sei keine Gurke. Ich schätze mal, jetzt habe ich schon mal eure Aufmerksamkeit. Ne, Maren, du guckst mich schon so neugierig an. Gut. Und bevor ich euch irgendetwas jetzt hier vorlese, möchte ich euch etwas ganz Wichtiges sagen. Die Predigt fängt noch nicht an, Jan David. Und zwar, die letzte Predigt, worüber habe ich gepredigt? Jetzt fragt er ab, so was Doofes. Na? Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern was? Der Kraft, einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und einen Geist der Angst. der Besonnenheit oder der Zucht. Halleluja. Und das dürft ihr nicht vergessen. Ich lese euch heute etwas aus dem 2. Timotheusbrief vor. Ja? Und letztes Wochenende habe ich darüber gepredigt, auch aus dem 2. Timotheusbrief, aus dem Anfang. Heute lese ich euch etwas vor aus dem vom Ende vom Timotheusbrief. Und das, was ihr heute von mir hört, geht nur, das geht nur, wenn wir das beherzigen, an das glauben, was ihr in der letzten Woche gehört habt. Nämlich, dass Gott uns nicht gegeben hat den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns gegeben den Geist der Furchtsamkeit. Nein! Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Merkt euch das. Nur deswegen geht das, worum es heute geht. Sei keine Gurke. Ich lese jetzt vor. Aus 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, ab Vers 6. Diesen Brief hat der Paulus an Timotheus geschrieben. Timotheus war einer seiner Weggefährten, den er gesehen hat wie seinen eigenen Sohn sozusagen. Und er liebte diesen Timotheus. Er hat ihn gefördert, er hat ihn eingesetzt, sie haben gemeinsam gedient und er hat Sehnsucht nach dem Timotheus. Und er möchte dem Timotheus eine wichtige Botschaft mit auf dem Weg geben. Denn auch der Timotheus hat es sehr schwer, manch zuweilen und manches Mal und mit Kämpfen zu tun. Und da sagte Paulus nun zu dem Timotheus, Timotheus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meiner Auflösung ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diesen Weltlauf liebgewonnen hat. Da schreibt der Paulus an den Timotheus. Paulus war ja nun einiges älter wie der Timotheus. Und da schreibt er ihm, hey Timotheus, es kommt sozusagen mein Ende. Ich habe mein Leben geopfert. Ich habe mein Leben hingegeben in den Dienst für Jesus, für die Gemeinde. Und nun kommt mein Abschied. Er steht vor der Tür. Ich spüre das sozusagen. Aber, Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Schön, wenn man das sagen kann, oder? Schön, wenn man sagen kann, ich habe mein Leben Sinn erfüllt und zielorientiert ausgerichtet und zwar auf etwas Gutes. Und dafür bin ich eingestanden. Ja, dafür habe ich gekämpft. Dafür habe ich die Kraft aufgewendet, die mir Gott gegeben hat. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Kampf bedeutet immer Aufwendung an Kraft. Kampf bedeutet sich immer anstrengen. Habt ihr schon mal gekämpft? Da geht Energie bei drauf. Ich wurde mal bei der Feuerwehr, da habe ich mir mal eine Rippe gebrochen. Ja, weil ich mit einem Kollegen gekämpft habe aus Spaß. Der hat mich geärgert. Der hat mich geärgert. Und wir machen manchmal Blödsinn bei der Feuerwehr. Da kommt er auf mich zu. Na, Hami. Und ist auch größer und durchtrainierter Kerl. Kommt auf mich zu, Abi, und packt mich. Das war in der Küche. Eine große Küche. Und ich habe gesagt, Holger, jetzt Christus. Das endete damit, dass wir uns gerangelt haben und in Schwitzkassen und rumgeschleudert haben. Keiner hat das gemerkt von den ganzen Kollegen. Keiner. Das hat gescheppert. Bom, bom. Hin und her. Anschließend, nach unserem Kampf, wir waren richtig glücklich dabei. Leute, wir waren echt, glaubt mal, das war Spaß. Aber wir haben uns voll verausgabt. Der war so fertig, der Kerl. Und ich auch. Ich musste mich erstmal ins Bett legen. So lag ich im Bett. Aber er auch. Er auch. Und dann, irgendwann hat er zu mir gesagt, dann komme ich in den Tagesraum. Er sagte, oh Hami, oh Mann, du, mein Hals. Und mir tat die Seite weh. Wochenlang. Ich habe mich gefragt, warum, wieso, weshalb. Wirklich. Tat mir richtig weh. Heute habe ich da eine Beule. War wahrscheinlich eine Rippe gebrochen oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber es hat uns angestrengt, ihr Lieben. Da ging voll Energie bei drauf. Das war Spaß. Das war Spaß. Kampf bedeutet immer sich anstrengen. Und es gibt genug Kämpfe, denen ein Christ ausgesetzt ist. Glaub mal, Christ sein bedeutet nicht, ich schwebe auf Wolke 7, auf Watte gebettet, werde ich durch dieses Leben getragen, sondern du befindest dich sozusagen in feindes Land. In dieser Welt, die unerrettet ist, wo der Teufel wütet und die Menschheit in Verderben ziehen will, wo der Teufel wütet und die Menschen anstachelt, Schlechtes zu tun. Und da bedarf es Menschen, die sagen, ja, ich kämpfe den guten Kampf. Zwar gegen die Finsternis. Ich kämpfe den guten Kampf. Das bedeutet, anderen Menschen zu helfen. Ich habe einen Herrn an meiner Seite. Das ist der Gute. Und er schickt mich los mit der frohen Botschaft. Ich habe einen Herrn an meiner Seite, der sagt mir das, was gut ist. Der mir gute Werte vermittelt. Der ein Herr der Liebe ist. Es ist nicht ein Herr des Krieges. Nicht ein Herr sozusagen des Zerstörens. Nicht ein Herr, der die Menschen in Depression und Finsternis führen will. Nee, ein Herr, der voller Licht ist, voller Liebe, voller Geduld, voller Barmherzigkeit. Und er möchte, dass wir auch so sind wie er. Der möchte, dass wir uns dahin geben, den guten Kampf zu kämpfen. Und dafür müssen wir uns anstrengen. Das bedeutet immer wieder, ich habe einen Feind. Das sind nicht die Menschen. Nicht die Menschen. Aber ich habe einen Feind als Christ, immer. Ich bin in einem Kampfesfeld, ihr Lieben. Permanent. Und da muss ich mich entscheiden. Bin ich bereit? Gott hat dir alles gegeben. Gott hat dir alles gegeben. Gott hat dir alles gegeben, damit du bestehen kannst. Aber du musst wissen, das Leben ist ein Kampf. Und nicht nur das Leben eines Christen. Glaub mal, wenn du ungläubig bist, ein ungläubiger Mensch, wisst ihr, wie viele Kämpfe der auszurichten hat? Der glaubt vielleicht noch nicht mal an den Teufel, der weiß nicht um die Existenz des Teufels. Der wird so attackiert, der wird so fertig gemacht. Ein ungläubiger Mensch hat unzählige Kämpfe, wie jeder. Und dann gibt es oft so diesen Kampf, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Oder? Den inneren Schweinehund zu überwinden. Morgen, ihr Lieben, fängt die Schule wieder an. Wir dürfen alle zur Arbeit, die meisten. Muss früh raus. Oh, in der Dunkelheit. Hoffentlich schneit's nicht. Vielleicht sogar mit dem Fahrrad los. Ne? Schneeschieben. Du nicht? Schule. Jan David. Jonas, Endspurt, ne? Die Klassenarbeiten, die warten schon wieder. Ich glaube, in ein paar Wochen gibt's Zeugnis, oder? Alter Finne, die Lehrer sammeln die Mappen ein. Und man muss sich echt überwinden dazu, anstatt Nintendo, ja, zu spielen, Wii zu spielen. Oder Eisangeln zu machen. Dann mal lieber in die Schulbücher reinzuschauen, die Mappen ordentlich zu machen. Ist einfach so. Man muss den inneren Schweinehund überwinden, Samstag die Arbeit zu schreiben. Ne? Man muss den inneren Schweinehund überwinden, abends statt 2 Stunden Fernsehen zu gucken, lieber zu lernen. Für ILD, ne? Weiß Bescheid, das ist Ingos Kampf, der gute Kampf. Er muss sich entscheiden dafür. Gott hat dir gegeben einen Geist der Kraft dafür. Gott lässt dich nicht alleine. Halleluja. Halleluja. Aber wir dürfen auch mal faul sein, ihr Lieben. Halleluja. Ist das nicht schön? Das gehört dazu. Ich will jetzt nicht, dass wir lernen und arbeiten und Schweinehund überwinden und sterben und immer nur wirken und so weiter und so weiter. Nein. Wir dürfen uns ausruhen. Ausruhen, relaxen, chillen. Halleluja. Das ist wichtig. Gott hat den 7. Tag gemacht. Wozu, ihr Lieben? Zum Ruhen. Zum Kraftschöpfen. Hey, Weihnachten jetzt. 2 Wochen. Ich fand das so toll eben gerade. Da hat dieses junge Lobpreisteam, die waren da im Gebetsraum und sie haben nochmal kurz für den Gottesdienst gebetet. Und ich freue mich darüber, jeder von diesen jungen Leuten, selbst bei dir, jeder spricht ein kurzes Gebet. Und ich habe mich so darüber gefreut, was ich gehört habe. Ich habe mich so darüber gefreut, was diese jungen Leute gebetet haben. Sie haben Gott gedankt für die Ferien. Sie haben Gott gedankt für das Ausruhen, für die schöne Zeit mit ihrer Familie. Sie haben Gott gedankt dafür, für die Geschenke und für all das, was sie bekommen haben. Und haben Gott gebeten darum, dass dieser Gottesdienst schön wird. Haben Gott gebeten, dass auch die nächsten Wochen, die Schulzeit gut wird. Darüber habe ich mich gefreut. Und so müssen wir, so dürfen wir auch ausruhen und das genießen. Aber es geht jetzt weiter, den guten Kampf. Und wir müssen uns positionieren, ihr Lieben. Wenn du dich nicht positionierst und sagst, ja, ich will etwas Gutes mit meinem Leben ausrichten. Ich will etwas Gutes tun. Dann wirst du automatisch, glaub mir, du wirst mehr das Schlechte tun wie das Gute. Definitiv. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will den guten Kampf kämpfen. Ganz, ganz wichtig. Die Versuchung, Schlechtes zu tun, ist ganz schnell da. Aber wir als Christen kämpfen einen guten Kampf und strengen uns dabei an, weil Gott uns Kraft gegeben hat. Und dann heißt es hier, Paulus schreibt an Timotheus, hey, ich habe den Lauf vollendet. Wow, da habe ich natürlich an einen Lauf gedacht, an einen Wettlauf. Und du läufst. Und wohin läufst du? Du läufst zum Ziel, du willst durch die Zielbahn. Und darum, da kommt es drauf an. Es kommt drauf an, dass du das Ziel erreichst. Der Paulus hat es ausgehalten, er hat diesen guten Kampf bis zum Ende gekämpft. Für Jesus, mit Jesus. Er hat das Ziel vor Augen gehabt. Wenn du bei der Feuerwehr zum Beispiel anfangen willst, oder meinetwegen bei der Bundeswehr oder bei bestimmten anderen Berufen, dann musst du einen Fitnesstest machen und dann musst du ein paar tausend Meter laufen auf einer in einer bestimmten Zeit. Und die Besten werden genommen. Wenn du das nicht in einer bestimmten Zeit hinkriegst, wirst du nicht genommen. Aber wenn du vorher schon aufgibst, bevor du übers Ziel kommst, weißt du, was du dann machen kannst? Dann bekommst du keine Belohnung. Dann kannst du gleich in die Umkleidekabine gehen, duschen gehen, dich anziehen und tschüss. Dann erreichst du nicht das Ziel. Also du musst durchhalten. Und in dieser Welt ist es häufig so, ja, nur die Besten werden genommen. Egal, nur nach Leistung. Es gibt irgendwelche Noten und irgendwelche Zensuren. Steht davon hier irgendwas bei Gott? Da steht es nur, den Lauf vollendet. Den Lauf vollenden, einfach nur durchs Ziel kommen. Das ist für Gott viel wichtiger. Bei Gott kommen nicht nur die Schnellen in den Himmel oder die super Apostel oder die super Prediger, die super Geleistetes haben oder die ein Missionswerk aufgebaut haben oder wo sich Tausende bekehrt haben oder ein Bond geht. Nein, jeder, der an ihn gläubig ist und den Weg mit Jesus geht, und durchs Ziel läuft, der wird zu Jesus kommen. Und es kommt darauf an, durchzuhalten, dabei zu bleiben. Das war der Wettlauf des Einzelnen. Und ich musste an einen Staffelwettlauf denken, wo dann mehrere Leute in einer Mannschaft sind. Die Maren rennt zuerst los mit einer Staffel. Ihre Etappe ist ein Etappenziel. Und dort am nächsten Etappenziel übergibt sie die Staffel der Sarah. Und die Sarah, die sprintet los. Und zwar nicht seitwärts oder rückwärts, sondern zum nächsten Etappenziel. Und übergibt die Staffel dem Jonas. Und der Jonas ist sozusagen einer der Schnellsten. Der zieht jetzt nochmal richtig kräftig an und holt auf. Und was macht er? Erinnert ihr euch an den Norweger? Bratwurst? Bratwurst? Der lässt sich nicht vom Bratwurst ablenken. Ne? Nicht von den Mädels. Ne? Sondern du siehst das Ziel. Und du rennst dahin. Und mit voller Wucht. Ne? Jan David ist schon mal losgespurtet. Schon, der holt ihn die letzten Meters richtig raus und flitzt ab wie eine Kanonenkugel. Und dann übergibst du ihm die Staffel. Und so erreichen sie gemeinsam das Ziel. Jeder ein Etappenziel. Wie häufig ist das in einer Gemeinde so, ihr Lieben? Wie häufig ist das in einer Gemeinde? Elsbeth, ich musste an dich denken. Weißt du noch, wie du Kinderarbeit gemacht hast? Mit Andrea Bartels, mit Bohlmann, Peter Bohlmann. Ich war auch mal dabei. Genau, hast du nie vergessen. Und du hast etwas mitgegeben. Du hast etwas mitgegeben an junge Leute, an Kinder. Das war ihre Etappe. Das war deine Etappe. Verstehst? Und du hast die Staffel weitergegeben. Andere sind in Verantwortung gekommen. Halleluja. Siehst du wohl. Und so ist es oftmals in der Gemeinde. Es folgen Leute nach und denen übergibt man Verantwortung. Den Lauf vollenden. Gemeinsam, ihr Lieben. Als Gemeinde wollen wir den Lauf vollenden. Wollen wir das Evangelium hier in Lübeck verkünden. Wollen wir Jesus Christus verherrlichen. Gemeinsam, ihr Lieben. Gemeinsam. Solange wie wir auf Erden sind, oder? Den Lauf vollenden, den Glauben bewahrt. Hey, spielt der Glaube in unserem Leben eine Nebenrolle? Ist das Beiwerk? Ist das etwas, was für unser Leben zwar wichtig ist, damit wir ein bisschen Segen bekommen. Mal so eine Erfüllung, mal irgendwie ein Trost. Oder ist das etwas ganz Elementares, Wichtiges, was sozusagen das Fundament unter meinen Füßen ist? Ich wünsche mir so von ganzem Herzen, dass alles, was ihr macht, dass ihr lebt, dass ihr es mit Jesus Christus lebt. Ich wünsche mir das für mein Leben. Ich wünsche mir das für die Kinder. Dass die Kinder wissen in der Schule, Gott ist mit ihnen. Wenn sie eine Entscheidung fällen müssen, treffen müssen, ich frage Gott, Gott ist mit mir. Wenn ich nicht weiß, wie es beruflich weitergeht, dass ich mit dem Herrn darüber spreche. Habe ich irgendeine Not mit der Familie oder Arbeitslosigkeit oder Geldsorgen? Ich kann zu meinem Herrn gehen und mit ihm darüber sprechen. Ich habe auch immer genug Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Also ich bringe mich ein in der Gemeinde. Ich habe dort einen Ort, wo Menschen sind, die mit mir gemeinsam dem Herrn dienen wollen und den guten Kampf kämpfen wollen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass der Glaube von uns als Gemeinde Jesu Christi, nicht einfach nur so ein etwas Loses ist, sondern etwas, was unser Leben bestimmt. Und das nicht nur mal für eine kurze Phase meines Lebens, wo ich mich bekehrt habe und sage, ja, ach damals in der Gemeinde, das war schön, Aber dann kam ein neuer Pastor. Oder nee, das Lobpreisteam hat sich dann so verändert. Ach, und irgendwie, die Predigten, die wurden auch immer irgendwie ein bisschen lauer. Naja, ach, das war das sinkende Schiff und das habe ich mal lieber verlassen. Versteht ihr? Nicht nur so eine Phase in meinem Leben. Oder stell dir vor, weißt du was, du bist Christ geworden und auf einmal lernst du, das ist so typisch, hört gut zu. Da lernst du einen Menschen kennen, in den du dich verliebst. Du bist auch in einem Alter, wo man sich verlieben kann und sollte und wo man sich auch binden kann, wo man heiraten kann, wo man, ja. Und du lernst einen Menschen kennen, der ungläubig ist. Und weil dieser Mensch nichts mit Kirche zu tun hat, nicht an Gott glaubt, vernachlässigst du deinen Glauben. Vernachlässigst du den Gottesdienstbesuch. Vernachlässigst du die Gemeinschaft. Und dein Glaube wird immer weniger. Und irgendwann findest du sogar einen Grund, wo du siehst, ja Mensch, der Pastor hat ja auch ganz schön viele Schwächen. Naja, das bringt mir gar nichts mehr, wenn ich da bin. Und dann bleibst du weg. Das ist häufig so. Oder ist es dir wichtiger, Geld zu verdienen? Dass du jeden Sonntag, ich verstehe das, ihr Lieben, ich verstehe das, wenn du Schichtdienst am Sonntag arbeiten, gibt es ein bisschen mehr Geld. Aber wenn du sagst, ich will jeden Sonntag Dienst machen, nur damit ich mehr Geld verdiene, da frag dich mal, ob wirklich alles richtig ist in einer Beziehung zu Jesus. Das darf einfach nicht sein. Ich selber muss ja manchmal sonntags arbeiten. Das ist dann auch wirklich okay so. Aber ich habe gestern zu Biggi gesagt, Mensch Biggi, ich könnte mich daran gewöhnen, jedes Wochenende frei zu haben. Das wäre eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte. Also, ihr Lieben, den Lauf vollenden, Glauben bewahren. Und dann heißt es, hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, Halleluja, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Eine Krone der Gerechtigkeit. Da Paulus wusste, ich werde belohnt dafür, wenn ich Glauben bewahre, wenn ich das Evangelium treu weiter verkündige, wenn ich mich um die Gemeinde kümmere. Ich bekomme etwas. Eine Krone der Gerechtigkeit. Ganz ehrlich, ich bin nicht scharf auf eine Krone. Ganz ehrlich. Aber ich bin scharf. Wisst ihr, worauf ich scharf bin? Auf die Anerkennung aus Gottes Mund. Darauf bin ich scharf, ihr Lieben. Ich möchte aus Gottes Mund hören, wenn ich ihm begegne. Und ich weiß, ich mache Fehler, aber ich möchte hören. Hami, Mann, du warst mir wirklich ungehorsam. Das möchte ich nicht hören, ja, okay. Aber ich weiß ja, dass ich Gott auch mal ungehorsam bin. Ich weiß, der Gott wird mit mir auch, es ist ja nicht alles super, was ich mache. Aber Gott, ich hoffe, dass Gott eins zu mir sagt. Hami, mein treuer Knecht, du hast den Glauben bewahrt. Du hast das gegeben, was ich dir gegeben habe, was du tun solltest. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Eine Krone der Gerechtigkeit von Gott bekommen. Und gestern haben wir im Fernsehen, da lief so eine Sendung, irgendwas mit Volksmusik. Krone der Volksmusik oder irgend sowas. Wir haben das nicht gesehen, nur ein bisschen. In meiner Werbung. Hat es irgendjemand gesehen? Passt auf, ich will euch was erzählen. Da hat jemand dann sozusagen, das war der Höhepunkt der Sendung mit, da hat ein Musiker die Krone für sein Lebenswerk bekommen. Dieser Musiker heißt Roger Whittaker. Kennt ihr den? Roger Whittaker, meine Mutter fand ihn so super gut. Der Mann mit der sanften Stimme. Kann wirklich gut singen und gut flötschen, hier gut pfeifen. Ne? Richtig, also wirklich, und der Mann ist auch sympathisch, der Mann hat auch wirklich was Großes getan. Man hat ihm dann oberflächlich, da waren dann so zwei Blondinen, die haben ihm ganz oberflächlich so eine Statue gegeben, wo irgendwie so eine kleine Krone drauf war und dann nichts Besonderes. Und da habe ich zu Billy gesagt, das ist ja total oberflächlich. Da hat keiner noch ein paar Worte an ihn gerichtet, er hat dann nur ganz kurz gesagt, irgendwie so, ja, das wird wohl mein letzter Preis sein, den ich bekomme, weil er auch nicht mehr auf Tournee geht. Und dann hat er noch ein Liedchen gesungen und dann war Ende. Krone für das Lebenswerk hat er bekommen. Von Menschen. Von Menschen, ihr Lieben. Die es aufrichtig meinen, aber das sind wirklich Menschen irgendwie, ja, wie du und ich, irgendeine Jury, die ihn auserwählt haben, ja, ihn wollen wir ehren. Und ich empfand es als ziemlich oberflächlich. Bei uns wird es so sein, dass Gott, die Krone, die wir bekommen, die kommt wirklich von Gott, von dem gerechten Richter. Und glaub mir, Gott wird dich nicht oberflächlich anschauen dabei. Er wird dich nicht oberflächlich behandeln. Gott behandelt keinen Mensch oberflächlich, keinen. Und der freut sich so sehr, der Höchste freut sich so sehr, dich zu belohnen für dein Lebenswerk, für deine Treue, dass du Glauben bewahrt hast, dass du den guten Kampf gekämpft hast, dass du den Lauf vollendet hast, ohne Bestleistung, ihr Lieben, ohne die besten Noten, versteht ihr? Einfach nur, dass du dran geblieben bist an ihm. Ich wünsche mir so von ganzem Herzen, dass unser Glaube, dass wir daran dranbleiben, dass unser Glaube lebt, oder? Toter Glaube ist doch ätzend. Den Lauf vollendet. Die Krone der Gerechtigkeit bekommen von Gott, dem gerechten Richter, dem Höchsten. Halleluja. Und dann heißt es hier, an jenem, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Alle Menschen, die Jesus Christus liebgewonnen haben, bekommen diese Krone. Alle Menschen, nicht nur der Paulus, alle. Alle. Hast du Jesus lieb? Diese Frage wurde Petrus dreimal gestellt. Petrus, Simon Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Markus 12, Vers 30. Der Vers steht mehrfach in der Bibel. Gott leben, ihr Leben. Gott leben. Ich glaube, die Liebe zu Gott kann immer mehr wachsen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht etwas anderes lieb gewinnen. Das ist unser Kampf, mit dem wir kämpfen. Hört mal gut zu. Jetzt, ihr Leben. Jetzt hört mal ganz gut zu. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht etwas anderes lieb gewinnen, was uns von Gott wegbringt. Da heißt es nämlich hier, Paulus schreibt dem Timotheus, beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas, wisst ihr, wer Demas war? Demas war einer der nahesten Mitarbeiter von Paulus, der mit Paulus in Rom war. Demas war ganz dicht an Paulus seiner Seite. Er war ein Reich Gottes Arbeiter. Er hat Großes gesehen, Großes vollbracht. Er ist mit dem Apostel Paulus, der so viele Briefe geschrieben hat, der uns so viel nachgelassen hat, ist er an Seite gegangen für eine gewisse Zeit seines Lebens. Und dann passierte dem Demas Folgendes. Demas hat mich verlassen, weil er diesen Weltlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Demas gewann diese Welt lieb. Das, was in dieser Welt ist. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht das liebe und schätze, mehr als alles andere, mehr als Jesus, mehr als die Gemeinde, mehr als die Gemeinschaft und Beziehung mit Jesus, mehr als das, wirklich dem Herrn zu dienen. Das ist eine ganz große Gefahr für uns. Diese Ablenkung, diese Sachen wirklich zu leben, das ist, ich glaube, eine ganz große Not und eine ganz miese Masche des Teufels. So listig und tückisch geht er vor, er lenkt uns ab mit Sachen, die so interessant sind, die unser Leben so beeinflussen, dass wir wirklich unsere ganze Kraft da rein investieren. Unser Leben, dass wir unser Leben davon so abhängig machen. Ich finde die Sachen auch gut. Viele Sachen. Und ihr wisst, ein Lieblingsbeispiel von mir dabei ist diese Computertechnik. Da werden diese kleinen Smartphones, diese Handys. Thomas, darf ich deins mal haben? Hast du eins? Diese Dinger hier, das ist der Boom der Zeit. Das ist der Boom der Zeit, ihr Lieben. Tolle Dinger. Das sind nicht nur Telefone, sondern das sind echte Hochleistungsmaschinen, Computer. Du kannst damit in Amerika in irgendeiner Bibliothek nachschauen, du kannst dir die Preise herholen von Lufthansa, kannst von hier aus buchen, du kannst so viele Sachen damit machen. Alles das, was dich interessiert. Letztens war ich mal in einem Geschäft und da habe ich mal gefragt, sagen Sie mal, wo sind da Unterschiede zwischen Apple und Nokia oder HTC? Und da sagt er mir, Apple ist einfach das Beste und so. Und da hat er mir das alles mal so ein bisschen erklärt. Sag ich, was kann ich denn damit machen? Sagt er, alles. Ich mag diese Antwort ja gar nicht. Der kann keine Kartoffeln schälen. Genau, und Geschirr spülen auch nicht, ne? Kaffee kochen auch nicht. Aber das kannst du bald Telefon. Ich sage euch was, die Technik, das geht weiter. Es wird rasend schnell. Du kannst bald irgendwie über Telefon, kannst du sozusagen deiner Computerzentrale zu Hause Bescheid sagen, koch schon mal Kaffee. Und dann springt die Kaffeemaschine an. Versteht ihr? Also diese Dinger, Hochleistungsdinger, und die fesseln uns. Und schaut mal, wisst ihr, was ich nicht möchte? Und ich bin mir sicher, dass Gott Folgendes nicht möchte. Gott möchte nicht. Ich persönlich habe insofern auch nichts dagegen, aber ich möchte, dass wir uns persönlich echt reflektieren, dass wir darüber nachdenken und dass ich glaube, die Gefahr besteht, dass in einigen Jahren wir alle hier sitzen, auch ich werde so ein Hochleistungsding irgendwann haben, die Kinder sowieso, Elsbeth vielleicht nicht mehr, dass wir hier sitzen und wir schauen hier nur noch drauf, versteht ihr? Wir kommen hier rein, durch die Tür, setzen uns hin. Ja, ja. Preiset den Herrn. Versteht ihr? Und da gucken wir alle schon gar nicht mehr hin, weil alles hier drauf ist. Bald haben wir alle eine Mütze, dann können wir so damit rumlaufen hier. Lauf mal! Diese Dinger, die werden immer mehr können. Immer mehr. Tolle Sachen. Aber wenn du hier reinkommst, ich möchte dich dazu auffordern, dann schau den Leuten ins Gesicht. Dann unterhalte dich mit den Leuten. Das Ding schalte mal aus. Du bist doch nicht Obama, der immer sein Blackberry bei sich haben muss und immer anhaben muss, sozusagen roten Blackberry, ja, falls irgendwo Krieg ausbricht. Hä? Kann uns ablenken. Das ist eine tolle Geschichte, wirklich. Technik kann so faszinieren. Es ist uns so nützlich. Ich möchte dafür werben. Aber ich möchte mehr dafür werben, diese Dinger nicht mehr zu lieben wie Jesus Christus. Diese Dinger nicht mehr zu lieben wie Jesus Christus. Und auch diese Dinger nicht mehr zu lieben wie die Menschen, die auch an Jesus Christus glauben. Und diese Dinger nicht mehr zu lieben, wie die verlorene Menschheit, die um uns herum ist. Es ist so eine Gefahr für einen Pastor. Glaub mir, ein Pastor, der die freie Zeiteinteilung hat, dem niemand über die Schulter schaut, ist es eine große Gefahr, sich in seinem Zimmer, in seinem Computer zu verlieben, auch Dinge zu tun, die vielleicht nicht so gut sind für ihn, dort rum zu googeln sich oder irgendwas Schönes auszuarbeiten und du hängst dann Stunden vom PC und die Gemeinde und die Menschen bekommen nicht das, was sie brauchen. Ist so. Diese Technik verleitet. Das ist nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Aber das ist der Boom der Zeit. Ich denke, es war deutlich. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Ich habe die... Wie bitte? Ja, schieß los. Weiß ich auch nicht. Ich wollte nur eure Aufmerksamkeit. Nein. Es hat schon ein bisschen was damit zu tun. Aber ihr wart ein bisschen gespannter, oder? Aber ganz ehrlich, das war so eine spontane Idee. Ich habe so gedacht, Hami, du musst deiner Predigt noch einen Titel geben. Mach mal nicht irgendwie so was Gewöhnliches wie sei ein Kämpfer Jesu Christi oder laufe durch die Kampfbahn des Glaubens oder irgend sowas, sondern mal wirklich was ganz Abstraktes, wo das da oben erstmal wie so kleine Glocken läuten, hey, absolute Aufmerksamkeit. Und das hat schon was damit zu tun. Sei keine Gurke. Sei keine Gurke. Könnt ihr euch das vorstellen? Wisst ihr, wie Gurken aussehen? Grün. Grün. Und die sind, wenn du die aus dem Gurkenglas rausholst, die sind krumm, ja? Ja, und manche eine ist richtig krumm und verschnörkelt. Und ihr kennt doch den Schnack, da heißt es, seid keine Gurkentruppe. Oder was ist das für eine Gurkentruppe, oder? Kennt ihr das? Die kannst du ja zu nichts gebrauchen. Und ich möchte nicht, dass wir eine Gurkentruppe sind, die zu nichts zu gebrauchen sind, sondern Gott hat dir einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben, damit du den guten Kampf des Glaubens kämpfen kannst, damit du den Lauf vollenden kannst, damit du den Glauben bewahrst.